Ja, ihr habt euch alle Kaffee, Tee geholt. Sonst tut das jetzt noch und dann machen wir so eine kleine Austauschrunde und ich frage euch, ob ihr alles verstanden habt. Kontrolle, dass ihr mal wiederholt. Ja, aber es ist natürlich spannend, ein bisschen zu hören, was hat es jetzt so mit euch gemacht und mir haben einige auch ein paar Sachen erzählt, wie es ihnen so damit geht. Für einige ist es ganz wichtig, dass sie sich bestätigt fühlen, dass sie nicht verrückt sind. Weil, wenn man sich so von der Raupe in den Schmetterling verwandelt, dann weiß man doch streckenweise nicht, ob man verrückt ist. Oder die anderen. Die anderen halten dich für verrückt und du denkst dir, die anderen sind alle verrückt. Und irgendwie, ja, passt das alles nicht zusammen und ja, so ist das. So ist das auch. Also wir gehen durch Phasen, wo wir auch dann so zerrüttet sind und wir wissen gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich wirklich richtig. Und wenn mir so Christen sagen, ganz verzweifelt, ich weiß überhaupt nicht mehr, was stimmt, dann sage ich ihnen, für dich ist noch Hoffnung. Für dich ist noch Hoffnung, ne? Weil wehe, wenn du es alles weißt, dann bist du verloren. Ne? Dann ist schon wieder dieses, ich bin fertig damit, ich weiß das alles und wie das ist und ja. Und dann ist die Box irgendwie, die religiöse Box fertig. Genau. Aber Jesus ist außerhalb der Box und er ist größer wie jede Box und er sprengt den Rahmen und er sprengt auch immer wieder deinen Rahmen. Das wiederholt sich im Leben auch mehrmals, diese Sprengung des Rahmens. Und dann wächst du in ein größeres Maß hinein. Und wenn das soweit ist, dass du in das größere Maß hineingewachsen bist, kommt die nächste Sprengung. Wenn du nicht ganz, ganz, ganz dagegen bist. Und so geht das von einem Maß zu einem anderen Maß, von einer Herrlichkeit zu einer größeren Herrlichkeit. Aber jede größere Herrlichkeit braucht mehr Mut, mehr Vertrauen, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstbewusstsein. Es braucht von allem mehr. Und es kann sein, dass es Menschen gibt, die durch diese Prozesse so weit gewachsen sind, dass man das gar nicht mehr vergleichen kann mit dem Anfang. Jetzt ist mir bei vielen Gemeinden Folgendes aufgefallen. Die Gemeinde richtet sich in aller Regel nach den Anfängern. Also die kleine junge Raupe. So, es wird sich danach gerichtet, man möchte ja, dass auch alle mitkommen und alle alles verstehen und alle irgendwie an allem teilnehmen können und dann richtet sich auch alles eben nach den Anfängern. Ja, aber was machen wir mit den Fortgeschrittenen? Die könnten sich um die Anfänger kümmern, aber meistens sind unsere Programme alle so gestrickt, dass wir uns nach den Anfängern richten. Und früher hatte man so mehrere Schulklassen in einer Klasse. Man hatte so die Anfänger, die erste, zweite, dritte, vierte. Die waren, keine Ahnung, wie die Lehrer das gemacht haben. Aber die waren alle in einer Klasse. Und so ähnlich machen wir das auch in der Gemeinde. Wir haben diese verschiedenen Reifestufen alle in einer Klasse. Oh, und die einen sind so wahnsinnig überfordert und die anderen sind so wahnsinnig unterfordert. Und so irgendwie kommt die Gemeinde nicht weiter. So. Weil man traut sich auch nicht, Unterschiede zu machen. Man traut sich nicht zu sagen, es gibt einen Gebetskreis für die Anfänger und es gibt einen Gebetskreis für die Fortgeschrittenen. Weil dann würden die Anfänger denken, ja, das ist ja wohl nicht wahr, ne? Die sind ja aber elitär und die sind ja, meinen ja wohl schwer, dass sie was Besseres sind oder wir, ne? Diskriminieren, denn da dürfen wir nicht teilnehmen, das ist ja, kann ja gar nicht sein, das ist keine richtige Gemeinde. So. Naja, und so hat man dann eben die Reifen bei den Unreifen sitzen und die langweilen sich in dem Gebet, das für die Anfänger ist, weil sie wissen da schon alles und sie können da schon alles und die Ja, die Anfänger fühlen sich überfordert, wenn die Reiferen sagen, können wir mal einen Zahn zulegen, können wir mal einen Schritt weitergehen. Dann brauchen sie dafür so viele Erklärungen, dass man im Gebet gar nicht weiterkommt. Naja, also so glaube ich, das ist eins der Gründe, warum die Gemeinde immer die Unmündigkeit kultiviert und nicht die Mündigkeit, damit eben die Unmündigen auch mitkommen und so weiter. Und irgendwie wird Mündigkeit wenig erreicht. Ja. Und man braucht auch irgendwie diese Gruppe, die man immer weiter bepredigt und dem man immer weiter sagt, wo es lang geht, auch wenn die schon längst wissen muss, lang geht. Das, ja. Und wenn man dann unzufrieden wird und du bist vielleicht auch unzufrieden geworden über diesen Zustand, dann wird halt gesagt, ja, was bist du so unzufrieden? Was ist das für ein unzufriedener Geist und rebellischer Geist? Und du könntest immer ein bisschen dankbar sein und so, ja. Und du bist ja auch dankbar, aber du wächst auch. Das wäre zumindest gesund. Ne? Und irgendwann bist du aus dieser Grundschule eigentlich, möchtest du darüber hinausgehen und da muss man dann manchmal die Gemeinde verlassen, weil man kann da über diese Grundschule nicht hinausgehen. Das ist kein Urteil, dass es eine schlechte Gemeinde ist, aber es ist eben immer ein Maß. Und der Herr möchte dir auch andere Dinge zeigen, ja. Er wird dich vielleicht durch den fünffältigen Dienst, er wird dich durch Prozesse führen, dass du das Pastorale kennenlernst, aber auch das Prophetische, auch das Apostolische, auch das Evangelistische. Meistens ist das nicht alles in einer Gemeinde. Und was macht der Herr? Er führt dich auch schon mal dahin und dorthin und dann sieht das so aus, als würdest du überall nur dir was holen und als wärst du untreu und deiner eigenen Gemeinde gegenüber und so. Aber so ist es oft nicht. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich so ein Familienbild, Gemeinde als Familie. Ne? Die Frage ist immer, ist unsere Gemeinde wirklich eine Familie? Ne? Kennen wir uns überhaupt? Wie sind wir denn miteinander verbunden? Ist das wirklich organisch, familienmäßig und so weiter? Oder sind wir eben in dieser Besuchermentalität und dieser Konsumentenmentalität? Und wie ist das wirklich? Ne? Teilen wir wirklich unser Leben? Also mir hat Jesus früher, ich habe auch eine Gemeinde gegründet und wollte alles besser machen. Hat aber nicht geklappt. Und Jesus sagte mir irgendwann, nimm mal die Veranstaltungen weg und frage dich, was an wirklichen Beziehungen übrig bleibt. Und ich wusste, da wird da nicht viel übrig bleiben. Diese ganze Gemeindearbeit hat eigentlich die Beziehungen runtergefahren. Also die wurden eigentlich nicht stärker, sondern schwächer. Man hat auch gar keine Zeit dafür. So Beziehung braucht Zeit. Die hat man aber in die Gemeindearbeit gesteckt. Man war im Ministry-Team, wir waren Kollegen, wir haben angefangen als Freunde. Und nach 15 Jahren waren wir keine Freunde mehr, sondern wir waren alle Mitarbeiter und wir waren alle Kollegen und wir waren alle in so einer Arbeitsgemeinschaft. Ne? Alles sehr zweckorientiert und nach Nutzen wurde gefragt. Und natürlich wurde gesagt, ja, ihr sollt auch Freunde haben, die sollt ihr in die Gemeinde mitbringen. Aber eigentlich hatten wir ja gar keine Zeit mehr für irgendwelche Freunde, die man hätte in die Gemeinde mitbringen können. Denn die Gemeindearbeit hat ja schon die Zeit verschlungen. Und das war für mich natürlich sehr schockierend, dass ich dachte, na guck mal, wenn ich mir vorstelle, jetzt die Veranstaltungen sind alle weg, wären wir noch Freunde, so wie wir das am Anfang waren? Und ich musste wirklich Jesus recht geben, nee, wir sind keine Freunde mehr. Wir teilen unser Leben nicht mehr. Wir teilen den Dienst. Es geht alles um den Dienst. Ja, das war für mich auch irgendwie schockierend, dass ich dachte, guck mal an, du wirst hier einsam, mitten in der Gemeinde. Eigentlich hast du niemanden, mit dem du noch die Zeit hast, mal wirklich dein Herz zu teilen. Ja, das kann so passieren, das muss so nicht passieren. Gott bewahre, das ist so passiert, aber so oft ist das so. Das ist doch, wir fangen als Freunde an und dann wird es öffentlich. Und dann wird alles anders. Dann wird die Familie zur Firma. wir machen ein Büro, es kommt, dann wird ein Verein gegründet, dann kommt Geld, dann muss Verwaltung her, dann kommt, was dann alles so auf einmal so kommt und unmerklich verwandeln wir uns von der Familie in die Firma. Und es geht darum, dass wir jetzt Ziele formulieren, diese Ziele müssen erreicht werden, dafür muss gearbeitet werden, dafür machen wir alles. Und auf einmal ist es wie eine Firma geworden. Und in einer Firma muss man sich nicht kennen. In der Familie muss man sich kennen, oder? In der Firma, nee, die Ergebnisse müssen stimmen, ne? Dann ist die Firma gut. Man muss sich dafür nicht kennen. Und wir werden sehen, wenn Gemeinden so fortschreiten und oft immer weiter, immer mehr firmenartig werden, das ist so diese Glaube, Hoffnung und Liebe, das ist in der Firma eigentlich ungünstig. Man will da ja produzieren. Und dieses Ganze mit der Liebe, also das würde man gern in irgendeine Nische tun, in die Seelsorge am besten. In die Seelsorge kannst du gehen, dann und dann, von dann und so. Und da kannst du dann mal weinen mit einem. Und mal lachen mit einem. So, hier müssen wir die Arbeit tun. Das stört nur. Man kann sich auch in der Familie fremd sein, richtig. Aber in der Familie, wenn man sich so fremd wird, dann weiß man, oh, jetzt sind wir dabei, keine mehr zu sein. Und an der Gemeinde kann man immer weitermachen, wenn das Geld reicht und so, man macht einfach immer weiter. Das ist so ein Selbstläufer, das ist wie eine Maschine, die einfach von ganz alleine läuft, ne? Und das hat ganz große Macht, habe ich festgestellt. Also in vielen Gemeinden, würde ich sagen, die ich erlebt habe, die waren auch wie eine Maschine. Da konnte man nicht sagen, ja, das ist der Bruder so oder das ist das Problem X, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld. Sondern es ist einfach diese Art von Struktur, die sehr große Macht hat und die irgendwie alle Leute funktionalisiert. Die werden alle zu Funktionen. Die sind keine Menschen mehr, die sind jetzt alle Funktionen. Die haben ihre Aufgabenbeschreibungen, die haben ihre dies, die haben das. Und wenn die das machen, gut, wenn nicht, schlecht. Und so wird es wie eine Maschine. Ja, zu der Frage mit der Familie, also ich würde sagen, das ist wie bei den Sendschreiben, die Jesus an die Gemeinden da schicken lässt, dass er sagt, hört, was der Geist, also wer hört auf das, was der Geist zur Gemeinde zu sagen hat und wer überwindet. So, das ist so eine Sache auch von Buße. Also wenn man das erkennt, hey, wir sind dabei, alles zu funktionalisieren, wir fangen an, einander zu missbrauchen, wir fangen an, nur noch Arbeitskräfte zu sein und keine Menschen mehr. Wenn wir anfangen zu merken, ja, wir kennen uns gar nicht mehr richtig, ja, dann ist halt die Frage, ob die Gemeinde noch die Kurve kriegt, so diese Reset-Taste zu drücken und zu sagen, stopp, wir müssen anhalten. Wir können nicht einfach weitermachen. Wir müssen mal einen Sabbatmonat oder was einführen. Wir müssen mal das ganze Programm anhalten. Und wir müssen wieder zueinander finden und uns fragen, hey, kennen wir uns noch? Wissen wir eigentlich noch, warum wir das alles tun? Oder hat sich das schon alles verselbstständigt? Und wir sind wie unter Zwang. Wir müssen das tun, um die richtige Gemeinde zu sein, um den Laden am Laufen zu halten. Ja, müssen wir oder müssen wir nicht? Finde ich nicht so einfach, aber das ist es. Ne? Also wenn die Gemeinde oder ein größerer Teil der Gemeinde, die kritische Masse, sowas erkennen würde, würde sie sagen, hey, wir müssen mal anhalten. Und wir müssen mal ins Gebet gehen, bis wir darüber Klarheit gewonnen haben. Das machen aber sehr wenige. Die meisten wollen nicht das Risiko eingehen, den Laden für einen Monat dicht zu machen. Man könnte ja Besucher verlieren oder so. Ne? Ja. Ja. Ich würde Gemeinden sowieso raten, dass sie das jedes Jahr machen. Ein Sabbatmonat. Keine Arbeit. Man kann ja auch mal woanders hingehen. Um Gottes Willen. Konkurrenz. Wir können ja mal zur Konkurrenz gehen, mal sehen, was die Brüder machen. Aber wie gesund wäre das, zu sagen, wir machen mal einen Monat dicht, wir machen mal hier nicht weiter mit dem Programm, wir treffen uns zum Gebet und wir wollen wirklich hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Und das machen wir jedes Jahr wieder. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Das ist ein Sabbat. Das ist wäre eine Gemeinde-Sabbat, wäre das, ne? Und im Sabbat, da schaut man ja zurück auf das, was hat man eigentlich gemacht. So, was ist alles passiert? So, man hat Zeit zurückzugucken. So wie Gott auch zurückgeschaut hat, alles, was er gemacht hatte und dann auch es bewertet hat und festgestellt hat, war richtig gut. Also, klasse. So, und dann ist der Sabbat natürlich auch so ein sich wieder austarieren. So, was glauben wir eigentlich? Was sind unsere Werte? So, ich tue mich wieder, die Waage wieder kalibrieren. Ne? So, ich finde wieder wirklich meine Mitte, meine Ausrichtung. So, das ist es, wer wir sind. Das ist es, warum wir das machen. So, diese Dinge werden wieder klar. Und das Dritte im Sabbat ist dieser Ausblick auf dann die kommenden Monate. So, Herr, was sagst du uns? Was zeigst du uns? Was kommt? Es heißt, der Heilige Geist wird uns das Kommende verkündigen. Er kann uns schon etwas zeigen über das, was kommt. Und wir könnten als Gemeinde schon etwas Zukunft holen in die Gegenwart. Zukunft und Hoffnung. Ah, so wichtig. Der Herr weiß wohl, was er für Gedanken über uns hat. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass er uns gewährt Zukunft und Hoffnung. Aber wer holt die Zukunft und wer holt die Hoffnung? Es muss jemand tun, die Gemeinde wäre dafür prädestiniert, das zu tun. Dass sie nicht die Vergangenheit immer wiederholt, sondern mal sich nach vorne wendet und die Zukunft holt. Eine Gemeinde der Zukunft, der Hoffnung, der Perspektive. Das ist auch anziehend, das ist sehr attraktiv. Ja. Als wenn immer nur das Gleiche so wiederholt wird, was alles schon war. Aber dann sagen einige, naja, aber wenn die Gemeinde sich so verändert, die kenne ich ja gar nicht wieder. Das hast du auch in deinen Ehen, viele christliche Ehen. Ne? Dann sagen die Ehepartner, ja, du hast dich ja so verändert, hat mir vorhin auch jemand erzählt, ich erkenne dich ja gar nicht wieder. Ne? Bitte halte an und bleib eine Raupe und werde bitte... Nicht zum Schmetterling, weil ich habe ja die Raupe geheiratet und kein Schmetterling. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit dir anfangen soll. Das ist auch echt sowas von schwierig, ne? Wenn der eine Ehepartner steht und der andere geht. Das schafft Distanz. Und das ist nicht einfach. Und manche Gemeinden raten, ja, dann muss der, vor allem wenn sie Frau ist, wenn die wächst, die muss dann um des Mannes willen anhalten. Na, ob das die beste Lösung ist, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber ja. Ja, was du gesagt hast mit dem Bösen, ne? Ich meine, das Schwierige ist, die Gemeinde ist so unglaublich durchsäuert, sie ist so durchtränkt von dem Bösen. Ne? Und wenn wir das Böse im eigenen Haus nicht bewältigt kriegen, wie sollen wir gerüstet sein für das im Außen? Also wenn wir den Krieg im eigenen Haus nicht gewinnen sozusagen, wie können wir ihn gewinnen in der Stadt oder im Land und so? Ich will jetzt nicht unbedingt das eine gegen das andere total ausspielen, ne? Aber das ist halt wichtig. Ne? Also solange der Feind die Gemeinde so sehr beherrscht und so in der ersten Reihe sitzt und wir erkennen ihn nicht, weil der Feind eben fromme Worte drauf hat, dann können wir im Außen nicht gewinnen. Oder wir gewinnen einen Tag lang und dann kommen die Dämonen, die wir ausgetrieben haben, zurück mit 7, die noch schlimmer sind. Du musst das Haus auch halten können. Ne? Also wenn du die Dämonen vertreibst, dann musst du da, wo du sie raus vertrieben hast, diesen Grund auch halten. Du musst den behalten. Ja? Du musst da drin deinen Fuß lassen. Du musst dieses Land dann auch kultivieren. Es nur zu gewinnen reicht ja nicht. Und das ist für viele auch Gemeinden ein Schock, dass sie merken, sie haben schon Vollmacht. Sie haben auch was überwunden, aber sie haben das nicht eingenommen, nicht wirklich kultiviert, nicht richtig in der Hand genommen, ne, und ihre Hand drauf gelassen, das ist unsers. Und dann ist es wieder zurückgefallen und ist vielleicht schlimmer noch wie vorher. Also der Herr schneidet im Grunde den Stamm, die Pflanze runter bis auf den gesunden Kern. Und der gesunde Kern ist oft ganz klein. Also wir merken ja, die Gemeinden werden runtergeschnitten auf ganz kleine Kreise wieder. Na, also wenn die Ebene wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Wenn diese zwei, drei Ebenen nicht funktioniert, ja, wie wird denn die nächst höhere Ebene funktionieren? Wir werden Heuchler. Und wenn wir der Welt was vormachen, ja, wir sind so gut drauf, ne? Und eigentlich in unseren Häusern tanzt der Teufel, ja, dann, ich meine, dann stimmt es nicht, ne? Dann ist es nicht wahr und das ist das Problem. Das muss, also der Herr schneidet zurück und im ganzen Land sind unendlich viele kleine Gruppen, so schön klein, dass sie unter dem Radar des Feindes sind. Der sieht die gar nicht, diese kleinen Gruppen. Das ist wie bei Elia, die 7000, ja, diese übrigen, die da irgendwo in der Wüste, irgendwo im Nirgendwo waren die da versteckt und Isabel hat sich um die nicht so viel gekümmert, ne? Wer waren die auch, ne? Irgendwo, irgendein paar, weiß ich nicht, zerbrochene Gestalten da in irgendeiner Wüste, hallo. Aber mit diesen hat Gott alles vorbereitet, auf den Tag, dass das große System kollabiert. Dann waren diese vielen kleinen Orte, diese vielen Gruppen in sich so stark geworden, dass sie auf einmal wie aus dem Nirgendwo hervorkamen. Ich glaube, das ist Gottes Strategie in Deutschland. Wenige große, viele kleine. Und viele kleine, die wissen voneinander gar nichts. Und die denken sich, nur wir allein sind übrig. Wie Elia gesagt hat, ich alleine habe gekämpft und ich alleine bin übrig und ich ganz alleine und alleine und ich ganz alleine will sterben. Unter seinem Ginsterstrauch. Und dann ging er dann an diesen Horeb und Gott fragt ihn dann, ja, was willst du denn hier? Und er hat immer noch so einen Spruch, ich bin ganz alleine übrig und ich habe gekämpft und alle anderen sind abgefallen und nur ich allein. Und dann sagt Gott ihm, nein, nein, da sind noch 7000 andere, die ihre Knie auch nicht vor Baal gebeugt haben. 7000? Ja, also ich glaube, in Deutschland gibt es viel mehr wie 7000. Unser Volk ist auch wahrscheinlich sehr viel größer wie Israel damals. Aber so im Verborgenen kultiviert der Herr viele, 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 viele kleine Gruppen, die wieder sich kennen, die familiär diesen Familiengeist wieder haben und wieder kultivieren und bewahren und nicht die Absicht haben, Hauptsache wir werden groß. Und diese vielen kleinen Kreise, ich glaube, der Tag kommt, wo Gott das aufdeckt, und dann werden diese vielen kleinen Stücke zusammenpassen. Seltsamerweise passen die zusammen. Es hat aber niemand gemacht. Das hat wirklich, wirklich der Herr gemacht. Und niemand kann sagen, hier, das war die Gemeinde XY. Die Gesalbten hier, die Verheißung hatten, dass sie die Erweckung in Deutschland, sie werden die hervorbringen. Und sie sind überhaupt schon dafür ausersehen. Alle Gemeinden haben das gehört von irgendwelchen Propheten. Ich weiß nicht. Vielleicht mussten die das hören, dass sie glauben, sie sind der Mittelpunkt von Deutschland. Aber wir haben viele Mittelpunkte in Deutschland. Wir haben unendlich viele Gruppen, die diese Prophetie gekriegt haben. Von euch geht es aus. Ihr seid es. Ihr habt es. Ihr habt diese Gaben. Ihr habt diese Leute in eurer Mitte. Ja. Und wir sagen, okay, lass uns viele Eliasse haben. Lasst uns viele Davids haben, lasst uns viele Moses haben, lasst uns viele Apostel haben, lasst uns viele Leute haben, die selbstbewusst werden und stark. Bitte. Aber das haben wir überall im Land, überall. Aber in Deutschland haben wir dieses Problem, wehe, wenn etwas zu groß wird, da ist so viel Missgunst, so viel Konkurrenz und dann sofort, wenn etwas Erfolg hat, sind alle anderen missgünstig und hauen da drauf und die Gemeinde macht sich immer gegenseitig fertig. Deswegen besser, es bleibt schön klein und kann sich schön entwickeln und kann schön sich gesund, ganz gesund entwickeln. Und obwohl im Außen es so aussieht, als würde alles schlagartig vor die Hunde gehen, in gewisser Weise tut es das auch, ich sehe das auch. Aber die Frage ist, was ist Gottes Strategie? Und ich sehe, wenn ich so durchs Land komme, dass diese kleinen Gruppen, die sind für mich die Hoffnungsträger. Damit sage ich nichts gegen auch große Gruppen, ja, das hat auch alles seinen Platz. Aber meine Hoffnung ruht mehr auf den vielen Kleinen als auf den wenigen Großen, muss ich sagen. Weil ich weiß, wenn ein paar Leute ein gutes Team sind und echt miteinander können, die werden Sachen aushalten und durchstehen, die die anderen nicht verpacken können. Ja. Also du kommst dahin vor allem durch zwei Haltungen. Die eine ist Verzweiflung und die andere Verlangen. Du kannst auch zusammentun, verzweifeltes Verlangen. Das ist der Schlüssel, wenn Leute verzweifelt nach dieser Nähe verlangen. Wenn sie sagen, ich kann das nicht mehr aushalten ohne. Ich kann keinen Gottesdienst mehr ertragen, indem wir irgendwie das hinter uns bringen, aber wir sind nicht in eine Nähe mit dem Herrn gekommen. Dann, das zieht das an. Das ist wie der Schrei des Babys nach der Milch. So, das ruft die Mutter auf den Plan. Die kommt dann. Die hört das. Selbst wenn du als Kind im Gewühl bist von 1000 Leuten, der verzweifelte Ruf des Kindes, die Mutter wird den am Ende vom Rummelplatz, wird die den hören und wird das Kind finden. Da ist, also darauf wird reagiert und der Himmel reagiert auf Verlangen. Nicht unbedingt, dass wir alles richtig sagen und eben die Bibeltexte alle kennen und so, sondern auf dieses intensive Verlangen. Was möchte der Teufel dir also rauben? Dein intensives Verlangen. Sehr wichtig. Der Teufel ist immer hinterher, dass dein Herzensschrei erstickt wird. Dass du dieses Verlangen nicht raus, nicht zum Ausdruck bringst. Dass du das immer deckelst. Viele Süchte haben eigentlich im Hintergrund diesen verzweifelten Schrei nach Leben. So, und dafür, weil man das nicht rauslassen kann, dann tut man eben mehr Fernsehen und lenkt sich mehr ab oder trinkt mehr oder macht irgendwas mehr, um das zu betäuben. Aber ihr werdet merken, wenn ihr mit dem Heiligen Geist ernst macht, der Heilige Geist wird in euch ein Schreien hervorbringen, wirklich. Habt ihr das gelesen, dass es von Jesus heißt, dass er mit starkem Geschrei und Tränen gebetet hat? Wo war's? Hebräer 5, Vers 8 oder was? So, Jesus, ich meine, mein Bild von Jesus ist doch nicht, dass der mit starkem Geschrei und Tränen betet. Ich weiß es nicht, ob es eure Vorstellung von Jesus ist. Aber Jesus, das ist so intensiv, ne? Das ist mir immer aufgefallen überhaupt, ne? Betet alle Zeit mit allem Gebet und Flehen und das ist also dieses ist so intensiv, ne? Und ich habe gemerkt, wenn wir nicht intensiv sind, sind wir gar nicht. Wir müssen in den Dingen intensiv sein. So, wir sind den Sachen intensiv hinterher. Weil wenn wir es nicht intensiv sind, dann ist es anscheinend auch nicht so wichtig. Ne? Deine eigene Seele glaubt es dir schon nicht, dass du das wirklich willst. Erst wenn es dich Nacht und Tag umtreibt, wenn du sagst, ich kann ohne das nicht leben, ich will ohne das nicht mehr leben, ich kann nicht, ich will nicht, ich werde nicht, dann wird es intensiv und dann ist es nicht mehr optional. Naja, ich meine, wenn die Erweckung passiert, schön. Wenn nicht, dann machen wir eben weiter wie bisher. Erst wenn du sagst, nee, wir können gar nicht weitermachen wie bisher, wir müssen die Erweckung haben, dann kommst du in den richtigen Zustand, ne? Wo du da nicht mehr drauf verzichten kannst. Ne? So, und das wird dich umtreiben, Nacht und Tag, und du wirst da drin intensiv. Dann kriegst du es. 100%. Weil der Herr hat auch ein Verlangen. Und unser Verlangen und sein Verlangen ziehen uns zueinander. Und es sind nicht die vielen und langen Gebete oder dass wir eben, wie gesagt, die Bibel lesen. Aber nicht, ich habe damit nichts gegen Bibellesen gesagt oder gegen irgendeine Ausbildung für Missionare. Aber ich weiß, manche Missionsgesellschaften, habt ihr das gehört, die haben sich drauf verlegt, wir schicken keine Missionare, wir schicken Beter. Wir schicken Leute dahin, die beten. Und die beten so lange, bis sie den Missionaren grünes Licht geben und sagen, wir haben den Eindruck, jetzt ist im Gebet ein Durchbruch erzielt. Wir haben hier einen Raum geschaffen, ihr könnt kommen. Und siehe da, die Missionsgesellschaften, die das so gemacht haben, haben erlebt, dass wenn der Boden durch die Beter vorbereitet worden war, haben die Missionare spektakuläre Erfolge gehabt, die vorher überhaupt keine Erfolge hatten. Und gesagt haben, hier ist harter Boden, hier die Leute reagieren nicht, hier passiert gar nichts. Aber dieses Gebet ist eben intensiv. Ja, wir verlangen danach, wir verlangen nach diesem Volk. Im Gebet stehen wir mit einer Unerbittlichkeit. Wir müssen das haben, ja. Wir wollen, wir müssen, wir können nicht anders, ja. So, das ist auch etwas, was der Heilige Geist uns gibt, dass wir sowas von intensiv werden können, wie wir uns das selber gar nicht zutrauen. Ja. Ich habe schon Leute im Gebet gesehen, wo ich dachte, das kann es gar nicht geben. Da wurden irgendwelche Leute, so zarte Figürchen, die wurden da sowas von intensiv und am Boden und haben da mit den Fäusten geschlagen und in einer Weise dann nach Gott geschrien, dass ich dachte, mein Gott, jetzt gleich sterben die. Das ist ja, also erschütternd. Und ich wusste, das war nicht im Programm vorgesehen, sich so zu benehmen. Und manche haben auch Anstoß dran genommen. Aber ich wusste, oh, jetzt ist Hoffnung. Das ist ja auch eine Geburt. Eine Geburt ohne Schweiß und Tränen und Blut. Geht das? Wie soll das passieren, ja? Dass wir mal am Sonntag sagen, alle zusammen, ja Herr, und du weißt auch, in Deutschland ist es ja auch schwierig und hilf uns, Amen, Kaffee trinken gehen. Das ist, das kann es ja nicht sein. Ne? Und das sind diese vielen kleinen Gebetskreise, wo es intensiv wird, ne? Wo es zur Sache geht, wo wirklich gekämpft wird mit aller Kraft, mit allem, was man ist und hat. Und es sieht überhaupt nicht ordentlich aus. Es sieht so aus, dass es keiner Gemeinde zuzumuten ist. Dass man weiß, wenn sowas passieren würde in der Gemeinde, also eben, wir wären raus, ne? Also das würde No-Go, ne? Geht gar nicht. Das ist zu krass. Geht nicht, ne? Aber so ist das und der Heilige Geist weckt Gefühle. Gefühle. Oh, schwieriges Thema. Jetzt werden auch noch Gefühle geweckt. Wir wollen richtig beten, aber bitte nicht zu gefühlvoll, ne? Aber ganz anders der Heilige Geist, ja. Er weckt die Gefühle und wir werden, die Gefühle werden intensiv, ne? Wir leiden mit Christus, wir leiden an den Dingen, bis wir meinen, wir sterben und wir sind in Gethsemane und es ist ein ringendes Gebet und wir wissen, wir können nicht aufhören, wir müssen dranbleiben und wir können gar nicht mehr. Ist wie bei einer Geburt. Ja, die Schwangere, habe ich mir sagen lassen, die kommt auch in Zustände, wo sie sagt, also jetzt ist mal gut, ne? Also jetzt will ich wirklich abbrechen. Abbruch, Schluss, also ich kann nicht mehr, ich kann schon 2 Stunden nicht mehr, 10 Stunden nicht mehr. Und dann geht das unerbittlich weiter, weil es muss auch raus. Ja. Und die Gemeinde, es gibt eine unglaubliche Bibelstelle, in der es heißt, die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, aber da ist keine Kraft zu gebären. Das ist bei Hiskia, König Hiskia, dieses Heer von diesem Rabschake. Dieses Heer steht vor Jerusalem und der Hiskia sagt dann, lässt zu Jesaja, dem Propheten, schicken und er sagt diese Worte. Die Kinder sind bis an den Muttermund gekommen, es ist keine Kraft zu gebären. Wir haben heute viele, viele Gemeinden, da kommen die Dinge bis an den Muttermund, aber sie werden nicht geboren. Da sind Berufungen, da sind Gaben, da sind Motivationen, da sind bestimmte Träume, aber die Dinge werden nicht geboren. Die kommen nicht durch. Das bleibt bei Absichtserklärungen. weil diese Geburt, dieses Hervorpressen, dieses Durchbringen, das braucht immense Kraft. Ja, und natürlich ist das ein großes Thema in der Bibel, so die Gemeinde ist manchmal wird dargestellt so als unfruchtbar, barren, also sie ist einfach, sie kann keine Kinder mehr kriegen. Sie kriegt keine Kinder mehr. Und für mich ist es ein Anliegen für die deutsche Gemeinde, dass die Kraft zu gebären wiederkehrt. Und die Gemeinde wieder ihre Kinder kriegt. Dass diese Gebärunfähigkeit, diese Kinderlosigkeit, dass dieses gewendet wird und die Gemeinde eine fröhliche Mutter wird. Das wäre doch schön, ne? Aber der Preis ist eben, es muss intensiv, es ist so, wie sie sagte, na, du kommst hernieder und dann bist du, ja, dann kommen die Wehen und es ist sowas von intensiv und leider eben viele Gemeinden können das nicht unterscheiden. Ja, Leute kommen in diese Wehen hinein geistlich und die Gemeinde sagt, dir geht's aber gar nicht gut, was? Und du sagst, ne, ehrlich nicht, ne? Mir geht's überhaupt nicht gut. Und jetzt kann man, wenn man das nicht unterscheiden kann, ob das eine geistliche Wehe ist oder eine Bedrängnis vom Feind, ne? Dann kann die Gemeinde geneigt sein, dagegen zu beten. Tja, und dann werden Geburten abgebrochen. Ne? Und dann werden Kinder verloren. Schwangerschaftsabbruch. Ich glaube ehrlich, dass in diesem Land Buße darüber zu tun ist, dass viele Geburten abgebrochen worden sind. Das wollte kommen, das sollte kommen, es wurde dafür gebetet, dass es kommt, wurde prophezeit, dass es kommt und dann wurde es abgetrieben. Weil es die Vorstellung war, es müsste leichter sein. Wenn es von Gott ist, muss es leicht sein. Aber jeder, der ein Kind gekriegt hat, ich ja nicht, aber andere schon, der weiß, die weiß, aber ein Kind kriegen ist nicht ohne. Hallo? Und geistlich gesehen ist es eben auch so. Die Wehen kommen, es ist intensiv, da wird geschrien und gestöhnt und Leute fangen im Gebet an zu schreien und zu stöhnen. Und die Gemeinde ist dagegen und sagt, nee, also ihr, das geht aber nicht. Ne? Also das geht jetzt zu weit. So nicht. Ja. Was machst du dann? Und dann werden Dinge nicht geboren, genau. Auch Dinge, die Gott wirklich senden wollte und die auch prophezeit wurden, die wurden nicht geboren. Es ist dann nicht die Schuld des Propheten. Alle sagen dann, oh, das war eine falsche Prophetie. Ist ja nicht eingetroffen. Aber der Prophet könnte sagen, ja, ihr habt es aber ja nicht geboren, ne? Und die Gemeinde weiß auch nicht mehr, aha, das kann man jetzt irgendwie, muss man das gebären. Aber das ist die Prophetie, die kommt. Die Prophetie ist ein Same. Was machst du mit diesem Samen? Du musst diesen Samen jetzt kultivieren. Du musst diese Saat, die dir jetzt gegeben wurde, in Form der Prophetie, das ist die Saat, das ist ganz klein. Und jetzt musst du über diese Prophetie nachsinnen und darüber beten und sie bedenken und sie besingen. Und dann musst du dich damit beschäftigen. Und dann wird diese Prophetie anfangen, sich zu entfalten. Die treibt ein, zwei Blätter, dann ist es auch noch nicht fertig. Und dann bleibst du dabei und dann wird diese Prophetie langsam aufwachsen und in ihre Gestalt kommen. Das ist, wo Jesus sagt, das Wort gesät wird und in einem guten Herzen wird es bewegt und wird da drin kultiviert und dann geht es auf und bringt 30, 60, 100-fältig Frucht. Aber Jesus sagt auch in diesem Gleichnis, einiges von der Saat fällt auf den harten Boden. Das dringt gar nicht erst ein. Viele Prophetien werden der Gemeinde gegeben, die dringen gar nicht erst ein. Wenn du am nächsten Sonntag danach fragst, weiß es schon keiner mehr. Davon ist also in Wahrheit nichts angekommen. Schon wieder weg. Die Leute sind zur Tür raus, Prophetie schon wieder weggefressen von den Vögeln, die das da so schön liegen sehen auf dem harten Boden und dann kommen und das dann auffressen. Das andere sagt Jesus, es wird unter die Dornen gesät. Und so, du bist schon so voll mit so viel Zeug. So, diese Prophetie hat in dir keinen genügenden Platz. Da ist zu viel Unkraut. Auch, ihr werdet sehen, ich habe viele Menschen schon gesehen, die haben großartige Prophetien bekommen. Und ich habe sie nach einem halben Jahr daran erinnert. Hör mal, da war doch diese großartige Prophetie. Ich hatte es aufgeschrieben, die nicht. Ich habe sie erinnert, sie haben sich nicht erinnert. Und so sind große, wunderbare Prophetien einfach für nichts. Für nichts, für gar nichts. Ist ein Drama, ne? Ja, das Herz war schon voll mit so viel anderem und da ist das einfach drin untergegangen. Und was ist das Dritte, wo Jesus sagt, dass es keine Wurzeln schlägt, ne? Also es hat... Das wird toll gefunden. Oh, wir haben eine Prophetie im Gottesdienst gehabt. Gott war unter uns. Wow, toll. Aber es schlägt keine Wurzeln. Sondern ist für den Moment schön, ne? Und ja, super, ne? Aber niemand beschäftigt sich damit so, dass es Wurzeln schlägt. Und dann verdorrt es. Und immerhin sagt Jesus, also von diesem vierfachen Acker, also diese vier verschiedenen Varianten. Also hier sieht man schon, es geht sehr viel Saat verloren. Die Frage ist natürlich an dich persönlich, was machst du mit dem, was Gott dir gesagt hat? Wirst du es in einem guten und redlichen Herzen bewegen und kultivieren, bis es Frucht bringt? Ich persönlich habe alle meine Bücher so geschrieben. Diese Bücher, wie auch hier die Geisterstadt oder so, die gingen los mit einem Anfang einer Vision. Ich wurde mitgenommen in eine Stadt in der Wüste. So, jetzt hätte ich sagen können, ja. Ich meine, komisch, ne? Also mit dieser Vision kann ich eigentlich nicht besonders viel anfangen. Ich wurde da mitgenommen in eine Stadt in der Wüste. Tja. So, tun wir wieder vergessen. So, aber nein, ich habe nachgefragt, Jesus, wo sind wir denn hier? Warum sind wir hier? Was tust du denn hier? So, und durch dieses Fragen stellen, du hast so eine kleine Vision, ja, du hast etwas, wird dir gezeigt und dann kannst du Fragen stellen, was ist das denn? Und wenn ich mich ein bisschen umgucke, vielleicht ist da noch mehr. Und indem du die Fragen stellst und indem du mit Jesus darüber ein Gespräch anfängst, fängt an dieses Bild, dass du bekommen hast, sich weiter zu entfalten. Und dann kannst du noch weiter fragen. Und du fragst dich immer weiter und der Same entfaltet sich immer weiter und immer weiter. Und aus diesem ganz kleinen, geradezu nichts sagenden Anfang wird ein großer Baum. So geht das. So geht das. So kultivieren wir das. Aber mit Bibelversen kann man das genauso machen. Du hast mir gestern die Geschichte erzählt, wo du damit die Migräne hattest. Und dann hat der Herr dir ein bestimmtes Bibelwort gegeben dazu. Und dann hast du dieses Bibelwort erst proklamiert und gesagt. Und dann hattest du die Idee, ich könnte es ja auch mal singen. Auswendig gelernt. Na also. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, der Teufel dem ist dran gelegen, dass du die Saat, die du von Gott bekommst, nicht kultivierst. Oder? So, dass nichts davon aufgeht. Ne? Und dass du dann frustriert bist und dir denkst, wieso bin ich so arm? Aber der Herr hat dir Saat gegeben, aber diese Saat hast du gar nicht als Saat erkannt oder du hast sie nicht richtig behandelt. Und dadurch konnte sie nicht aufgehen und dadurch hast du auch nicht 30, 60, 100-fach geerntet. Hättest du aber können, wenn du es kultiviert hättest. Aber da dir das noch nie jemand gesagt hat, hast du es auch nicht getan. Ich habe meiner Gemeinde damals gesagt, liebe Gemeinde, ich will keine Prophetie mehr hören. Keine mehr. Wir haben schon 100 bekommen. Wir haben aus keiner was gemacht. Auch nicht aus einer. Wir wollten es nur hören und schick finden, dass das im Gottesdienst stattgefunden hat. Aber wir haben es nur alles wieder vergessen. Wir haben nichts aus alledem gemacht. Weil, wenn wir auf eine dieser Prophetien eingegangen wären, wäre die ganze Gemeinde davon verwandelt worden. Wir wären nicht die gleichen geblieben. Ne? Aber wenn man die gleichen bleiben will, dann macht man einfach nichts aus den Sachen. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Jede Prophetie, wenn sie ernst genommen wird, wird die Gemeinde verwandeln. Glaubst du? Das kann nicht bleiben, wie es war. Es wird sich verwandeln müssen. Es ist, wie wenn ein Kind geboren wird. Wird deine Familie wohl die gleiche sein? Danach, wie vorher? Ja, wohl nicht. Ja, wenn das Kind gekommen ist, ist die ganze Welt verändert. Da ist nichts mehr, wie es vorher war. Da bleibt nichts, wie es war. Das ist ja klar. Die ganze Welt muss Platz machen für dieses Kind. Ne? Und ja, muss diesen Raum hergeben, ne, für dieses Kind. Und ja, und wenn man das dem Kind nicht gibt, sollte man keins kriegen. Ne? Ja, die Frage ist ja eben dann, hey, wo ist meine Leidenschaft eigentlich geblieben? Ne? Zurück zur ersten Liebe. Wo ist meine erste Liebe geblieben? Wann und wo und warum ist sie auf der Strecke geblieben? Heiliger Geist, wann habe ich es verkauft? Wann habe ich es verraten? Wann habe ich es drangegeben? Wann bin ich routiniert geworden? Wann bin ich gewöhnt geworden? Was ist passiert? Es ist eher so rum. Und dann knüpfst du da wieder an. Ja, also wie in der Welt arbeiten wir dran, den jungen Christen die Begeisterung auszutreiben und sie uns anzugleichen, uns, die wir nicht mehr begeistert sind. Und das ist nicht schön. Dann natürlich, das inspiriert uns dann. Und dann denken wir uns, na ja, die sind noch jung und so weiter. Das gibt sich schon wieder. Aber deswegen haben sie noch keine Reife. Deswegen sind sie noch keine Schmetterlinge. Ne? Aber sie sind motiviert. Feuerraupen. Ja. Ich habe den Eindruck, bei vielen Christen zieht die Wiedergeburt sich sehr lange hin. Ja, also das ist, wie du in der Familie eins bist, aber doch Unterschiede machst. Du wirst dem 5-Jährigen nicht das Gleiche geben wie dem 10-Jährigen. Und dem wirst du nicht geben, was du dem 15-Jährigen gibst. Ja, du machst in der Familie auch diese Unterschiede. Ne? Entsprechend der Reife. Machst du diese Unterschiede? Und das trauen wir uns in der Gemeinde eben normalerweise nicht, solche Unterschiede zu machen. Ja? Wir wollen alles gleich verteilen und jeder darf alles so haben. Und und manches ist für die Reiferen eigentlich gedacht und nicht für die Anfänger. Ja, vielleicht auch schon, ne? Also eben wieder im Natürlichen ist das so. Wir können bestimmte Dinge, wie gesagt, dem 15-Jährigen kann ich dem 18-Jährigen die Autoschlüssel geben, aber dem 15-Jährigen besser nicht. Könnte ihm doch schaden. So. Es ist nicht alles für alle gleich. Ne? Auch manche geistlichen Kämpfe, ne, sind nichts für die Anfänger. Die können das gar nicht verkraften. Die Seele muss das auch verkraften. So. Und das ist auch eine Sache mit der Rüstung. Ne? Die Anfänger haben die Rüstung noch nicht so, diese geistliche Rüstung, von der die Rede ist. So, das muss auch werden. Ne? Du bist nicht als Kämpfer geboren. Ne? Du bist klein, du bist Baby. Ich schreibe euch hier jungen Kindern, ne? Und dann schreibe ich euch den jungen Erwachsenen. Die haben den Teufel überwunden, steht da. Und das Wort Gottes bleibt in ihnen. Und das sind bestimmte Dinge. Das ist bei den Anfängern noch nicht so. Aber bei den jungen Erwachsenen sollte das so sein. Und die können dann auch diese Rüstung tragen und die können auch Kämpfe kämpfen. Und das sollte man den jungen Christen noch nicht unbedingt zumuten. Die Anfänger, die jungen Christen, die Anfänger, die sollten viel Geborgenheit haben, wenig müssen. Ihnen sollte viel gedient werden und viel Milch sollte man ihnen geben. Und die müssen noch nicht so viel arbeiten. Das ist nicht der Anfang. Ne? Die müssen ein Urvertrauen entwickeln. Das dauert, wie bei den Kindern. Ja, ich glaube ja, ne? die Gemeinde ist oft nicht reifeorientiert. Sondern eben Hauptsache viele oder Hauptsache dies, Hauptsache das. Aber wir sind nicht an Reife orientiert. Wenn Leute reif werden, dann könnte sein, dass sie auch gehen. Sie brauchen uns nicht mehr. Ne? Wenn die Kinder reif werden, brauchen sie uns nicht mehr. Sie könnten auch gehen. Die sollen auch gehen. Aber wir haben heute eine behaltende Gemeinde und keine sendende Gemeinde. Wir wollen die Leute nicht wieder gehen lassen. Aber die Reife würde es aber erfordern. Ne? Wenn die Kinder reifer werden, müssten wir irgendwann sagen, hör mal, du musst nicht mehr hier sitzen. Geh mal. Und das haben wir nicht mehr. Wir wollen von der Wiege bis zum Grab, sollen die Leute in der Gemeinde bleiben. Und dann ist gut. Und versorgt werden. Versorgungsgemeinde. Pastorale Gemeinde. Immer Versorgung. Und so sind die Leute ein bisschen überversorgt. Und manche müssten eigentlich einen Tritt kriegen und man müsste ihnen sagen, hör mal, du bist jetzt 10 Jahre hier. Alles, was es hier zu hören und zu kriegen gibt, das hast du schon 5-mal bekommen. Wann gehst du? Was willst du hier? Ja, was soll das? Ja, und das macht die Gemeinde nicht. Ne? Müsste man manchen genau so tun. Ne? Müsste sagen, hör mal, ist jetzt gut. Ne? Wofür sitzt du noch hier? Ne? Willst du dein Leben lang hier sitzen? Aber wir halten das für normal auch. Wir halten das für normal, dass Leute ihr Leben lang da sitzen. Ist das normal? Also gar nicht. Ne? Ja. Das ist ja auch das Ziel des fünffältigen Dienstes. Ne? Da steht ja, ist die Rede von dem fünffältigen Dienst. Damit wir alle reif werden. Damit wir erwachsen werden. Damit wir in diese volle Mannesreife hineinkommen. Der fünffältige Dienst. Jetzt haben wir aber in den Gemeinden das schon runtergeschnitten auf nur noch ein- oder zweifältigen Dienst. So, da fehlt schon mal der Rest. Ne? Und was soll daraus werden? Ne? Und das ist nicht einfach. Wir brauchen 5 Zugkräfte. Es sind 5. Ja. Und jeder dieser Dienste, da habe ich auch in Schorndorf drüber gesprochen, jeder dieser Dienste verändert die Gemeinde komplett. Ne? Wir alle kommen aus der pastoralen Prägung, Versorgung, ne, ist das Allerwichtigste, dass alle fein versorgt sind. Dann kam diese Welle der Lehre. Auf einmal gab es Lehre bis zum Abwinken, überall die Lehre. Bei mir so Derek Prinz und weiß ich nicht, so diese Phase, dass unheimlich viel Lehre auf einmal aufkam, zu allen Themen und die Kassettenserien. Und auf einmal entstanden so lauter Bibelschulen um alle neuen Lehren herum. Und die Lehre hat die Gemeinde überschwemmt und durchdrungen. Und auf einmal wurden die Unmündigen etwas mündiger. Sie kannten jetzt eine ganze Menge Lehren, von denen sie vorher noch nie gehört haben, dass es die gibt. Ne? Und haben also festgestellt, da gibt es ja so viel mehr, als wir je gedacht hätten und auch so viel mehr, als mein Pastor mir je gesagt hat. Ja, und in kurzer Zeit, auch heutzutage, kann man in vielen Themen und Bereichen sehr schnell sehr viel mehr wissen als der Pastor. Gar kein Problem. Auch in anderen Bereichen kannst du in kurzer Zeit durchs Internet, kannst du lernen, dich belesen, du kannst in vielen Dingen mehr wissen als die Experten in kurzer Zeit. Ich habe den Patienten immer gesagt, denen, die ein bisschen aufgeschlossen sind, mach dich im Internet kundig über diese Krankheit. Ne? Dein Arzt, der weiß davon nicht besonders viel. Dem sein Studium ist 10 Jahre her. Das Wissen über diese Krankheit hat sich schon 5-mal verändert. Das ist so. Ne? Und du wirst da Therapien und du wirst da Dinge finden, hat dein Arzt im Leben noch nie was von gehört. Ne? Das ist ja so. Ne? Und das ist auch nichts, keine Irrlehre, ne? Das ist nichts Verkehrtes. Das heißt, das pastorale Monopol ist mit der Lehre gefallen. Also ein großer Krieg in den Gemeinden. Jetzt hat nicht mehr nur noch der Pastor das Sagen, sondern jetzt ist auch die Gemeinde etwas mündiger geworden, auch mitreden zu können und die Lehre. Und ja, und wir haben gemerkt, diese viele Lehre hat uns sehr, sehr gedehnt, oder? Sehr gedehnt. Oh, was mussten wir auf einmal alles integrieren? Wir sind gewachsen. Ja, dann kam die nächste Welle. Das Prophetische. Oh, das Prophetische. Und auf einmal überall die Prophetien und das Prophetische und Prophetenschulen und also Wahnsinn. Und die ganzen amerikanischen Propheten durchzogen das Land von oben bis unten. Und ja, und jetzt haben diese Propheten diese ganze Lehre so sehr persönlich gemacht, ne, und haben gesagt, du bist der Mann, für den das gilt. Und dass die Lehre, die noch sehr allgemein war, machen die Propheten ganz persönlich, ne, und sagen, das ist für dich gesagt und du weißt ja und in deinem Herzen ist dieses Wort. Und du hast gemerkt, ja, ja, schon, habe ich nur vergessen, aber es ist tatsächlich, es ist da hineingesät worden. Und das Prophetische hat wieder die Gemeinde komplett verändert. Und die Gemeinde ist ein wenig mündiger geworden, ein wenig reifer durch das Prophetische. Interessant. Weil die Propheten haben gesagt, du bist die Frau, du bist der Mann, du kannst auf Gott hören, du bist berufen, dir wurde gesagt. Das wird alles so persönlich, ne? Wenn es gesund läuft und die Propheten nicht dich an sich binden. Ja. Naja, und so, dann ist jetzt dran das Apostolische. Diese apostolische Welle, ne, geht jetzt so durchs Land. Was ist denn das jetzt wieder, ne, das Apostolische? Und die Apostel, die wollen die Gemeinde wirklich in die Gänge bringen. Die Apostel werden keine Gemeinde mehr akzeptieren, die sitzt. Die werden die ausradieren. Eine sitzende Gemeinde wird es in der Zukunft nicht mehr geben. Glaube ich. Ich glaube, die Apostel werden dafür sorgen. Die sagen, was sitzt du? Jetzt müsst das alles zur Anwendung kommen. Du musst das, was dir gegeben wurde, die Erlösung, die muss jetzt angewendet werden. Auf dein Leben, auf deine Umgebung, auf Deutschland. Die Dinge müssen jetzt alle zur Anwendung kommen. Das wollen die Apostel. Anwendung, Anwendung. Wende es an, wie ein Werkzeug. Benutze es, mache, tu es. Ja, das wird die Gemeinde revolutionieren. Jeder der fünf Dienste revolutioniert die Gemeinde. Jede einzelne Welle revolutioniert die Gemeinde. Für mich steht der Evangelist am Ende, nicht am Anfang. Wenn die Apostel dafür sorgen, dass die Gemeinde in die Welt getrieben wird, und sie sagen, liebe Gemeinde, jetzt hast du so viel bekommen, so viel Versorgung, so viel Lehre, so viele Prophetien. Jetzt aber auf und raus. Ja, und dann wird die Gemeinde sehr evangelistisch. Also ich glaube, dieser fünffältige Dienst, er sorgt dafür, dass die ganze Gemeinde pastoral wird, gelehrt wird, prophetisch wird, apostolisch wird, evangelistisch wird, die ganze Gemeinde, wir alle. Da sind nicht nur Einzelne, so, ja, da gibt es mal einen Einzelnen, der ist ein Evangelist, oder einen Einzelnen, der ist jetzt dann Prophet, das wird es auch immer geben. Aber das Ziel dieser Dienste ist ja, dass die ganze Gemeinde so wird. Durch und durch. Ganz und gar. Mit Haut und Haar. Wie wäre das? Ich habe mir Folgendes gedacht. Deine Welt hat nur dich. Du bist in deiner Welt der Pastor und der Prophet und der Lehrer, der Apostel und der Evangelist. Deswegen brauchen wir alle diese Anteile. Wir brauchen alle etwas davon. Weil in unserer Welt bringen wir das und müssen alle diese Qualitäten haben. Und der Herr ist zurzeit, schickt er viele, viele, viele Christen hin und her durch die Gegend, um sie Erfahrungen machen zu lassen mit den fünf verschiedenen Aspekten. Und eine Zeit lang bist du so voll in der Lehre, dass du denkst, jetzt bin ich ein Lehrer. Und auf einmal scheint diese Phase zu enden und auf einmal kommst du so tief in Prophetie, dass du denkst, ich bin wohl ein Prophet. Und dann endet diese Phase wieder und du kommst in dieses Apostolische und du merkst, in dir drin ist diese Motivation, die Dinge alle zu bewegen und anzuwenden und du machst damit Erfahrungen und du denkst am Ende, vielleicht bin ich ein Apostel. Das wage ich natürlich weder zu sagen noch zu denken, aber vielleicht bin ich ein Apostel. Und so gehen wir durch die göttliche Ausbildung, dass wir alle eine Erfahrung machen mit jedem dieser 5 Dienstaspekte, damit wir alle ein Geschmäckle dafür kriegen, wie das so ist, wie sich das anfühlt, wie das funktioniert. Wir alle, die ganze Gemeinde. Amen. 5-fältiger Dienst. Nicht einfältiger, 5. Ja, am Ende wird die Gemeinde sehr evangelistisch sein. Weil wir haben so viel, wir sind so reich. Wir wissen nicht, wohin damit. Wir brauchen die Welt, um unseren Segen loszuwerden. Wir haben Überschuss. Wir sind reich, wir fließen über. Wir brauchen jemanden, an den wir das loswerden können. Da ist die Welt ganz geeignet für. Im Moment fühlen viele Gemeinden sich arm. So. Und sie weiß gar nicht, wie reich sie eigentlich ist. Ja. Ja, jetzt habe ich euch das auch noch erzählt mit dem 5-fältigen Dienst, um euch gänzlich zu verwirren. Ist mir nicht gelungen. Oh Mann, das ist gut. Das ist gut. Ja. Ja, ich sage euch das auch deswegen, weil ihr vielleicht selber diese Erfahrungen ja macht. Irgendwie bringt Gott mich durch diese verschiedenen Phasen und durch so verschiedene Reifestufen, aber ich habe darüber noch nie was gehört. Und es sind viele Leute, die mich nicht verstehen und die sagen, was ist mit dir? Und warum hältst du die Füße nicht still? Und warum sitzt du nicht? Ja, aber du sagst, ich kann nicht sitzen, ich muss in Bewegung bleiben und der Herr führt mich auf seiner eigenen Ausbildungstour, führt er mich durch die verschiedenen Aspekte. Und du musst diesen Weg gehen. Glaubt ihr, der 5-fältige Dienst ist optional? Ob ja oder nee, ist nicht so wichtig. Kann man auch eigentlich nochmal 1000 Jahre sein lassen. Ich habe wenige Gemeinden gesehen, in denen die Leiterschaft gesagt hat, wir müssen den 5-fältigen Dienst haben. Wir müssen. Da steht ja, dass es das braucht, um die Reife zu gewinnen. Also wollen wir Reife, brauchen wir auch den 5-fältigen Dienst. Also zu sagen, wir wollen mündige Christen hervorbringen, dann schicken wir die nur auf eine Bibelschule, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Die brauchen diese 5 Qualitäten. Es ist einfach so. Ist auch nicht unsere Idee. Es ist doch Gottes Idee. Er hat die gegeben. Diese 5. Damit die Gemeinde in die Reife kommt. Also wieso machen wir es anders? Ne? Wir haben gesagt, nö, wir machen es anders. Wir wollen zwar die gleichen Ergebnisse erzielen, aber wir machen es anders. Eine sehr gute Idee. Wir haben gemerkt, die Ergebnisse sind leider nicht so viel Reife, wie wir vielleicht gehofft hätten. Und leider ist das nicht einfach. Wir sind in so einer Situation, dass einfach die Dinge durch Jahrhunderte gewachsen sind, zum Beispiel eben nur Priester oder nur pastoral. Das ist einfältig. Da fehlen noch 4. Es ist schockierend, ist aber so. Es ist eben einfach so und wir müssen es nachholen. Wir müssen da wieder reingehen. Wir müssen da wieder anknüpfen. Und im Moment geht das schnell. Habt ihr das gemerkt? Das Tempo hat zugelegt. Ich meine, das Tempo des Untergangs hat auch zugelegt, aber das Tempo des Aufgangs auch. Die Dinge sind viel schneller als noch vor wenigen Jahren. Viel, viel schneller. Die Prozesse sind sehr beschleunigt. Und das, was früher ein Jahr gedauert hat, dauert heute 2 Wochen. Es geht so schnell, so schnell. Und wir haben früher dafür gebetet, oh Gott, es ist alles so langsam, es ist alles so schrecklich langsam. Herr, kann es nicht endlich ein bisschen schneller gehen? Jetzt geht es schneller und wir jammern, oh, das geht so schnell, das ist mir zu schnell, ich komme ja gar nicht hinterher. So kann man es uns nicht recht machen. Ja, und ich denke, das Tempo wird noch zulegen. Es wird noch zulegen. Die Dinge werden schneller, schneller, schneller. Ne, weil wir sind in so einer Endzeit, meiner Meinung nach, und wir haben keine Zeit zu verlieren, wie du gesagt hast. Wir haben gar keine Zeit zu verlieren. Und doch brauchen wir Zeit. Und immer wieder verschafft Gott uns noch Zeit. Mögen wir sie nicht vertändeln mit Nichtigkeiten, sondern der Reife hinterher sein, wie nur was. Ja. Ja. Ich glaube, heute werden Leute auch wirklich sehr viel schneller reif als vielleicht vor 20 Jahren oder so. Es geht so viel schneller. Aber es dehnt uns, es fordert uns heraus, es überfordert uns die ganze Zeit und wir schreien zum Herrn, oh Gott, hilf mir. Die Schwangerschaft ist wirklich sehr viel. Ich fühle mich vollkommen überfressen. Ich fühle mich, oh, mir ist nur noch übel. Ich kann nicht mehr. Und der Herr sagt, doch, doch, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, bleib dabei, brich nicht ab. Und dann kommt es. Ich will dir Mut machen zur Schwangerschaft. Ich will dir Mut machen zu den Wehen, Mut machen zu den Reifeprozessen. Zur Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling. Ich will dir echt Mut machen. Aber viele dieser Dinge wurden in der Gemeinde wenig gelehrt, sodass viele nicht wissen, was ihnen widerfährt. Sie wissen gar nicht, was mit ihnen vor sich geht. Ihr seht, das war die Lehre. Natürlich ist da die Rede noch von vielen anderen Aposteln. Nicht nur diesen 12 und den Nachgewählten. Du findest noch mindestens 13 andere, die Apostel genannt werden in der Apostelgeschichte und in den Briefen, also noch eine ganze Reihe andere, so dass man merkt, okay, das war wohl doch verbreiteter und grundlegender, auch weiterhin als diese ersten besonderen 12, die halt mit Jesus live zu tun hatten. Also ich glaube, Derek Prinz hat mal zusammengerechnet und gesagt, wir haben 23 Namen, mal von Aposteln mindestens. Muss man nachgucken. Ist interessant. Ich glaube, eine war auch eine Apostelin, Junia. Haben sie nachher zu Junias erklärt, damit männlich ist. Weil was nicht sein darf, das nicht sein kann. Naja. Ja, das Problem ist mit den Pastoren natürlich, aber das ist das gegenseitig. Ne? Im Grunde jetzt hier in diesem Raum sitzen jetzt vielleicht 25 Welten, ganze Welten, die hier vertreten sind. Ne? Du bist der Botschafter deiner Welt und der Pastor seiner Welt. Aber jetzt muss alles durch den Flaschenhals des Pastors gehen. Ne? Alles muss sich danach eigentlich richten. Und dadurch wird das, der Reichtum, der in der Gemeinde ist, durch alle Gaben, die da sind, alle Erfahrungen, alle diese ganzen Welten, die hier vertreten sind, das wird alles so reduziert auf diese pastorale, jetzt von diesem Menschen, seine Bildung, seine Sicht, seine Erfahrung. Ne? Das ist also ganz, ganz, ganz krass, ne? Und natürlich wird der Pastor nicht deine Sicht haben. Natürlich wird er Erfahrungen, die du machen kannst, weil du bist, wird der nie machen. Ne? Aber vielleicht wird er die aber beurteilen und sagen, nö, das habe ich noch nie erlebt. Also das ist nicht richtig oder so. Ja, das ist die Gefahr der Verengung, der Orientierung am Pastor. Wir orientieren uns alle an Jesus. Sehr wichtig. Der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und wir kommen durch ihn, kommen wir zu was. Und ich glaube, dass die Pastoren sind nicht gedacht, um zu bestimmen, sondern um zu begleiten. Das ist der kleine, entscheidende Unterschied. Bestimmen wir oder begleiten wir? Sind wir die, die das alles unter Kontrolle halten oder die es begleiten? Das Begleiten ist was ganz anderes. Wenn ich dich begleite, dann lasse ich dich aber werden, die du bist. Wenn ich dich bestimme, dann musst du werden, wie ich bin. Ich bin deine Grenze. Ich bin der Pastor. Über mich geht es nicht hinaus. Ja, das ist nicht ausgesprochen so, aber genau so passiert es. Der Pastor wird zur Grenze dessen, was möglich ist. Das hat er vielleicht nicht jetzt bewusst sich so vorgenommen, aber so passiert es, dass er die Grenze wird, was du darfst. Ja, also Mündigkeit ist eine ganz, 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 ganz große, wichtige Sache. Die Gemeinde der Zukunft wird eine mündige Gemeinde, und eine mündige Gemeinde haben wir noch nie gesehen. Das haben wir noch nie gesehen, wir wissen gar nicht, wie das aussieht. Was bedeutet es, wenn reife Menschen zusammenkommen? Das ist dann auch einer da vorne, der sie alle bepredigt und sie alle motivieren muss. Aber wenn alle motiviert sind, was macht man denn mit denen? Ne? Was macht man, wenn reife Leute zusammenkommen? Ne? Ich glaube, das wissen wir nicht so genau. Ne? Das haben wir uns noch nie überlegt. Nee, eben nicht. Ne? Aber was machen wir dann überhaupt? Also wir haben überhaupt kein Konzept für Reife. Nur für Unreife. Ja, zum Beispiel. Jeder hat, steht auch so geschrieben, ne? Wenn ihr zusammenkommt, ein jeder hat. Ja, ich hoffe, ihr geht in euch und sagt und entscheidet für euch, hey, ich werde den Weg der Reife gehen. Wirst du? Oder wirst du ein Besucher und ein Konsument bleiben? Wirst du dem fünffältigen Dienst hinterher sein und dich behandeln lassen oder nicht? Ja, das sind wichtige Fragen. Und da wir wenig Menschen kennen, die den Weg gegangen sind, müssen wir eben die Pioniere sein. Ich weiß noch, ich habe Gott mal gefragt früher, wo sind die geistlichen Väter? Und dann sagte Gott mir, ich weiß, es gibt keine, werdet welche. Echt gute Antwort, ne? Ich weiß, es gibt keine oder wenige, ne? Werdet welche. Werdet reif. Vielleicht habt ihr keine reifen Leiter gehabt, also werdet welche. Werdet reif. Und wir werden keine Erweckung haben können ohne geistliche Väter und Mütter, oder glaubt ihr? Wir brauchen geistliche Eltern, geistlich Reife, die mit den Kindern sich abgeben, die da das machen, ne? Wir können nicht einfach einen Haufen Kinder in die Welt setzen und es sind gar keine Eltern da, die reif sind, die sich um die kümmern können. Ne? Dann gehen diese Kinder wieder verloren. Ich habe früher auch gedacht, in der Gemeinde, wo ich früher war, evangelikale Gemeinde, ich hatte den Eindruck, so viele Menschen wir gewinnen, so viele verlieren wir. Das hält sich voll die Waage. Ne? Wir gewinnen 2 und wir verlieren 3. Was soll das sein? Ne? Was soll das geben? Tja, es ist auch überhaupt, viele haben gesagt, die Zukunft gehört den geistlichen Vätern und Müttern. Wir brauchen nicht funktionale Leiter, sondern Älteste, die diese Qualitäten von Eltern haben. Ne? So die werden das machen. Heute werden Älteste gewählt nach Funktionen, eben maschinenmäßig, Aufseher über Bereiche. Aber in der Bibel sind Älteste reife Menschen, reife geistliche Menschen. Die Reife ist es. Und ich habe gesehen, in manchen Gemeinden gab es reife Leute, die wurden aber nie als Älteste gewählt oder gesehen. So, ne? Also nie, ne? Da wurden Leute nach Funktionen ausgewählt. Einer, der, was weiß ich, in der Bank arbeitet, der wurde dann hier Ältester für irgendwas, ne, oder so. Aber das ging nicht nach Reife. Aber in vielen Gemeinden gibt es auch reife Leute, die sind ganz unauffällig. Aber die haben es drauf. Und in der Krise gehen die Leute zu denen. Daran zeigt es sich. Wo gehen die Leute hin in der Krise? Das sind wahrscheinlich die wahren Ältesten, die vielleicht nicht dafür gewählt wurden, aber die haben es drauf. Und da gehen die Leute so unauffällig, gehen die zu denen hin. Ich kenne da so einige. Und ich habe einigen auch gesagt, du bist in Wahrheit ein Ältester. Dann haben die vehement abgewunken. Ich, ein Ältester? Nein, 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 nein. Ich bin ja nicht gewählt. Was machen wir, wenn die Satzung 4 Älteste vorsieht und wir haben 15? Ah, die anderen haben Pech gehabt.